am Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung, die für die Versorgung und den Standort Österreich von großer Bedeutung sind. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 37. Greenwashing oder echtes Anliegen? Nachhaltigkeit in der Pharmaindustrie. Nachhaltigkeit bei der Arzneimittelproduktion, ein Gebiet, in dem die letzten Jahre viele Innovationen umgesetzt, Prozesse neu gedacht und Initiativen gefördert wurden. Aber was bedeutet nachhaltiges Agieren für ein pharmazeutisches Produktionsunternehmen? Wie macht man Nachhaltigkeit zu einem intrinsischen Ziel des ganzen Unternehmens oder einer Branche? Mein Name ist Martina Rupp und ich freue mich auf das Gespräch mit Christian Bogl, Leiter von EHS, Ethics and Compliance and Sustainability, und Thomas Kells, Sustainability Manager, beide bei Takeda Wien. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Freut mich, dass wir da sein können.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Nachhaltigkeitsagenten von Pharmaunternehmen werden in der Öffentlichkeit schnell mal als Greenwashing verstanden und kritisch hinterfragt. Sie sind beide für das Thema Nachhaltigkeit bei Takeda verantwortlich. Was heißt denn das konkret bei Ihnen und für Ihren Arbeitsalltag, Herr Bogl?
Also unser großes Ziel seitens des Konzerns ist, dass wir net zero, also wirklich CO2-frei sind bis 2035 als Konzern für alle Produktionsstätten. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Und zusätzlich haben wir uns auch als Ziel gesetzt, bis 2040 für die gesamte Supply Chain CO2-frei zu sein, also alle unsere Lieferanten mit in die CO2-Freiheit zu bringen.
Wow, ein großes Projekt. Was haben Sie noch für Ziele?
Die weiteren Ziele sind natürlich, dass wir uns anschauen, welche Nachhaltigkeitsmaßnahmen können wir sonst setzen. Also es ist das ganze Recycling natürlich ein Riesenthema. Wir schauen, dass wir unsere Energieeffizienz massiv verändern. Wir schauen natürlich auch, dass wir so viel wie möglich unsere Einsatzstoffe reduzieren. All das sind Maßnahmen, die am Ende des Tages ein ganzheitliches, sehr effizientes Produkt für unsere Patienten sicherstellt.
Wenn Sie jetzt hören Greenwashing, fühlen Sie sich da missverstanden, betroffen oder sagen Sie einfach, na, da muss man noch mehr arbeiten, dran zu erklären, was wir da eigentlich tun?
Ja, das Wichtigste ist, und da haben Sie vollkommen recht, die Transparenz ist das Thema. Also wir schauen uns ganz gezielt jeden Tag an, wo sind unsere zwei Emissionen, wo sind unsere Energieverbräuche. Also Greenwashing gibt's für uns deswegen nicht, weil wir datenbasierend unsere Entscheidungen treffen und auch schauen, ob die umgesetzten Projekte das wirklich erbringen, was wir wollen.
Wie dokumentiert denn Takeda diese Prozesse?
Alle unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen, alle unsere Projekte, alle unsere Verbesserungsmaßnahmen werden in einem Energiemanagementsystem dokumentiert, sodass der ganze Konzern sieht, wo welche Energieverbräuche gerade aktuell laufen. Und wir haben natürlich KPIs monatlich, quartalsweise, jährlich, um zu sehen, dass die Verbesserungsmaßnahmen auch wirklich erfüllt werden. Also die, wie gesagt, die Transparenz ist ein ganz ein wichtiger Anteil an dem.
Werden Sie da auch wissenschaftlich begleitet bei diesen Prozessen?
Ja, natürlich, aber da würde ich gern auf den Thomas übergeben, weil da kann er mehr Details dazu erklären.
Ja, Herr Kells, Sie sind angesprochen, bitteschön.
Genau, im Endeffekt sind wir hinsichtlich Transparenz in dieser schönen Lage, dass sich Takeda zu einer Initiative committed hat, die sich Science-Based Target Initiative nennt. Und im Endeffekt hat diese Initiative das Ziel, das Pariser Klimaabkommen und die darin gesetzten Ziele auf Unternehmensebene herunterzubrechen. Das bedeutet, bei allen Maßnahmen, die wir im Unternehmen setzen, haben wir immer die Vision vor uns oder dieses Rahmenwerk, wo wir sagen können, okay, trägt diese Maßnahme auch wirklich dieser Initiative bei. Und das Schöne an dieser Initiative ist, dass die Ziele, aber auch die Maßnahmen sowie unsere Emissionen für alle, die daran interessiert sind, auch veröffentlicht werden auf der Science-Based Target Initiative Homepage. Das heißt, man hat die Möglichkeit, alles einzusehen.
Warum ist Nachhaltigkeit für die Pharmaindustrie und somit auch für Takeda ein solches Anliegen?
Ja, wir sind als pharmazeutisches Unternehmen in unserem Purpose definiert, dass wir unseren Patienten ein gesundes Leben ermöglichen wollen. Und das ist natürlich automatisch damit auch ein gesunder Planet. Das heißt, unser klarer Fokus ist, wir sollten allen unsere Produktionsprozesse so nachhaltig wie möglich schaffen, um den Planeten nicht negativ zu beeinflussen. Das ist das erklärte Ziel unseres CEOs, unseres gesamten Top-Management. Und da leitet sich natürlich alles daraus ab. Das heißt, die CO2-Freiheit zum Beispiel, die Energieeffizienz, die kurzen Wege, die möglichst integrierte Supply Chain. Das heißt, gerade Wien hat zum Beispiel die wunderbare Prozessführung, dass wir von dem Plasma, das wir in Wien fertigen, das wir selbst von den Spendern bekommen, bis hin zum fertigen Produkt wird alles in Wien gefertigt. Sehr kurze Wege, sehr wenig Energieeinsatz und können von hier aus Wien dann weit über 100 Länder direkt beliefern. Das ist natürlich ein großer Anteil an diesem Nachhaltigkeitsmanagement.
Herr Kelz.
Neben unserem zentralen Firmenleitbild Patient, People, Planet, wo auch der Planet ein zentraler Fokus ist, gibt es natürlich im Bereich Nachhaltigkeit immer mehr Anforderungen, ob es jetzt von gesetzlicher Ebene ist oder ob es Erwartungen von Stakeholdern sind. Und einerseits sind das Treiber für uns, die uns ermöglichen, dass wir Maßnahmen viel besser und viel schneller umsetzen können. Das entsteht einfach ein Need dafür. Dadurch wird es für uns, die Nachhaltigkeitsprojekte umsetzen, viel einfacher, diese zu realisieren. Und die Erwartungen vom Markt steigen im Endeffekt auch. Das heißt, die Anforderungen werden auch da größer. Es wird spezifischer in den Bereich Umwelt gefragt. Und das ist einerseits eine Anforderung, die an das Unternehmen gestellt wird, aber auch etwas, wo wir sagen können, wir haben jetzt die Möglichkeit, Optimierungen viel breiter zu positionieren.
Diese Entwicklung, dass die Ärztinnen und die Patientinnen offenbar jetzt auch zunehmend Wert auf nachhaltige Produktion legen. Wie hat sich denn das in den letzten Jahren entwickelt? Wo war so der Knackpunkt, dass Sie sagen, oh, jetzt ist das wirklich angekommen, überall, in der breiten Öffentlichkeit, in der Fachwelt sowieso schon?
Ich denke, ein großer Faktor dafür war einmal von der Europäischen Union der Green Deal. Das hat im Endeffekt einen sehr großen medialen Push für das Thema gegeben und dadurch sind auch die Anforderungen eben vom Markt gekommen und hier speziell merken wir das, dass nicht nur die Patientinnen, sondern vor allem auch Ärzte immer stärker danach nachfragen, welche Nachhaltigkeitsaspekte sind im Endeffekt bei der Belieferung von unseren Produkten enthalten.
Ja, und was vielleicht auch zum Ergänzen ist, wir haben doch relativ viel so Tendergeschäft, also Ausschreibungen von Behörden, wo wir dann Produkte über die Behörden zu den Patienten verkaufen können. Und selbst in Südamerika sind Länder bereits so weit, dass sie sagen, wie nachhaltig wird ihr Produkt gefertigt? Das ist einer der Ausschreibungskriterien. Also ich würde es gar nicht auf die EU beschränken, sondern ich glaube, dass das Denken zum Thema Nachhaltigkeit in jeder Regierung, in jedem Ärzteschaft, Patientenschaft inzwischen angekommen ist, weil man einfach die Klimaveränderung auch erkennt.
Ich möchte gleich ein weiteres Stichwort aufgreifen, Kreislaufwirtschaft. Bedeutet hier was konkret?
Es bedeutet konkret, dass wir mit unseren Lieferanten versuchen, alle Substanzen, die wir in irgendeiner Form nachnutzen können, auch nachzunutzen. Ich kann Ihnen da ein Beispiel geben. Wir haben sehr viel Kunststoffe im Einsatz, natürlich als Trägermaterial für die verschiedensten Glasrohstoffe oder sonstiges. Wann immer möglich, schauen wir, dass wir mit den Lieferanten zusammen diese wieder zurück in den Kreislauf bei ihnen bringen, sozusagen als Rohstoff, um möglichst wenig wegzuwerfen beziehungsweise einfach in einen schlechteren Zustand zu bringen.
Wir haben zum Thema Kreislaufwirtschaft bei Takeda ein sehr gutes Programm in unseren Nachhaltigkeitsplänen, das sich intensiv mit dem Thema Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Und wir treiben das Thema auf verschiedenen Ebenen voran. Wir haben einerseits Kooperationen mit Universitäten. Das heißt, wir müssen da sehr viel evaluieren, was sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, dass wir im Endeffekt Materialien wieder in einen Kreislauf führen können. Aber wir haben auch schon konkrete Projekte, die wir in Zukunft umsetzen werden und die eine erste im Kreislaufführung ermöglichen. Und auf die sind wir, glaube ich, sehr stolz.
Mhm. Aber ich möchte vielleicht noch einen Zusatz bringen. Kreislaufwirtschaft bedeutet für uns auch, unsere eigene Energie im Kreis zu bringen. Das heißt, Abwärmenutzung ist ein ganz ein großes Thema, das wir haben. Und das ist etwas, was jedes Unternehmen sofort machen kann, weil sonst wirft man das über die Luft einfach weg und wir nutzen es halt so gut wie möglich. Und das ist hohe Energieeffizienz und ist der Ansatz Kreislaufwirtschaft per Excellence, meiner Meinung nach.
Ein besonders interessantes, wegweisendes und auch mehrfach ausgezeichnetes Projekt ist AHEAD, Advanced Heat Pump Demonstrator, am Takeda-Produktionsstandort in Wien, wo es um eine CO2-freie Dampfversorgung geht. Können Sie ein bisschen darüber erzählen?
Genau, das habe ich jetzt ein bisschen angetriggert, weil natürlich das die Abwärme pur ist. Also wir haben ja in der Vergangenheit sehr viel mit Rückkühlern gearbeitet. Das heißt, bei einer Kälteanlage muss ich natürlich die entzogene Wärme irgendwo loswerden. Und das wird normalerweise mit Rückkühlern gemacht. Und was wir in den letzten Jahren vorbereitet haben und jetzt im AHEAD nachhaltig umsetzen, ist, dass wir alle unsere Abwärme gebündelt in dieses AHEAD-System einbringen, um eine maximale Abwärmenutzung zu ermöglichen. Das heißt, wir sind jetzt so weit, und das ist weltweit einzigartig, dass man mit natürlichen Kältemitteln einen geschlossenen Kreis von sehr tiefen Temperaturen bis zum heißen Dampf mit 184 Grad durchgängig nur mit Strom versorgen können. Und das ist natürlich ein sensationelles Projekt, und da ist die ganze Industrie sehr industriell.
Sie haben auch eine sehr spannende Kooperation mit dem Austrian Institute of Technology. Können Sie das ein bisschen erzählen?
Das AIT ist unser wissenschaftlicher Partner, um auch hier wieder Transparenz zu ermöglichen, dass wir am Ende des Tages wissen, dass das Projekt nicht nur theoretisch funktioniert, sondern wissenschaftlich belegt mit Messdaten, und das wird 12 Monate Messverfolgung sein, dass das Projekt auch nachhaltig funktioniert. Und das AID macht den gesamten wissenschaftlichen Bereich, macht natürlich auch die gesamten Publikationen dazu, weil das ist nicht unser Kernbusiness.
Die Umsetzung erfolgt auch im Rahmen der Forschungsinitiative NEFI, New Energy for Industry. Und da können wir recht stolz sein auf eine österreichische Innovationsoffensive.
Genau, richtig. Also ganz spannend ist, dass wir erstens einmal natürlich diese Initiative offen haben. Das heißt, es kann jeder am Ende des Tages das Projekt auch nutzen. Das heißt, es wird auch komplett publiziert, wenn wir sagen, das ist ja nicht unser Business. Wir wollen das ja nicht verkaufen, die Technologie und die Anwendung. Und übers NEFI haben wir natürlich die Möglichkeiten gehabt, da entsprechend wissenschaftlich unterstützt zu sein, ein bisschen ein Forschungsgeld dazu zu bekommen. Und die gesamte Kommunikation nach außen wird auch sehr, sehr gut aufbereitet. Also wir sind jetzt auch in Japan auf der Expo zum Beispiel mit dem Projekt. Das sind halt schon sehr herausstechende Besonderheiten.
Und das ist offen für die gesamte pharmazeutische Industrie?
Nein, es ist offen für die gesamte Industrie. Das heißt, das kann eigentlich jeder nutzen. Wir haben in dem ersten Vorstellungstermin verschiedene andere Unternehmen bei uns gehabt, die daran interessiert waren. Die sind aus der Wäscheindustrie, aus irgendwelchen anderen Industrien. Das hat mit der Pharma gar nichts zu tun. Jeder, der Dampf braucht in seinen Prozessen, ist daran interessiert, weil das natürlich die Möglichkeit ist, Dampf ohne Gas zu verbrennen zu erzeugen und damit einen massiven CO2-Reduktion zu schaffen.
Das klingt fantastisch, ganz tolle Sache. Wie geht man so ein Forschungsprojekt in dieser Dimension an? War das von Anfang an klar, wie groß das wird?
Grundsätzlich schon. Wir haben uns natürlich die vielen Details und die vielen kleinen Schwierigkeiten im Vorfeld nicht so genau überlegt, weil das ist natürlich dadurch, dass es das erste Mal ist und dass es technologisch so eine besondere Herausforderung ist, sind viele Stolpersteine in dem Projekt natürlich aufgekommen. Aber es war von Anfang an klar, weil wir im Vorfeld eine Energiezentrale schon gebaut haben und dann unglaublich viel Abwärme gehabt haben und uns gedacht haben, so, was können wir jetzt noch mit dem machen? Und das war eigentlich der Ursprung dieser Idee. Und dann haben wir zum Glück die richtigen Partner gefunden, die das uns unterstützend begleiten, weil als Unternehmen alleine hätten wir sicher nicht, vielleicht nicht, wir hätten es vielleicht geschafft, aber es ist einfach nicht unser Basis und unser Core-Business, und damit wäre es eigentlich nicht effizient gewesen.
Welche Rolle spielt Monitoring beim Thema Nachhaltigkeit? Es ist eine unglaubliche Datenmenge. Wie gehen Sie das an und was bringt es tatsächlich?
Ich starte vielleicht und der Thomas wird dann Details erklären. Also was das Schöne ist, wir haben ein Monitoring-System aufgebaut vor 14, 15 Jahren. Das heißt, wir wissen schon sehr lange, wo unsere Energieflüsse hingehen. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 160.000, 180.000 verschiedenen Datensätzen, die permanent und online gemessen werden. Das heißt, wir haben eine Transparenz. Man kann fast sagen, wir haben eine digitale Abbildung aus der Messtechnik unserer gesamten Produktion. Und das ist die Basis wieder, um Projekte zu entscheiden, Projekte zu verfolgen und Effizienzen zu suchen. Und vielleicht, Thomas, magst du ein paar Details dazu erzählen?
Bei uns in der Nachhaltigkeitsstrategie bzw. in der Nachhaltigkeitsroadmap spielt das Thema Daten für das Thema Umwelt eine sehr entscheidende Rolle. Wir haben da mehrere Aspekte, wie wir das Thema Daten für den Bereich Nachhaltigkeit nutzen können. Ich denke, ein wichtiger Faktor ist, dass das Thema Nachhaltigkeit ein sehr vielschichtiges ist. Wir reden über Energie, wir reden über Materialien, wir reden über Abfall, wir reden über Wasserverbräuche. Und ich denke, dass das auf den ersten Blick sehr schwer greifbar ist. Deswegen zielt unsere Programmstrategie darin ab, dass wir sagen, okay, welche Umwelteinflüsse können wir visualisieren und wie setzen wir sie im Einklang mit unsere Ziele den Mitarbeitern, wie stellen wir sie ihnen zur Verfügung? Das heißt, bei uns hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, unseren CO2-Ausstoß, unseren Wasserverbrauch live mitzuverfolgen und sieht auch immer, in welchem Kontext der Zielerreichung stehen wir gerade. Und natürlich hat das Thema Daten auch auf einer anderen Ebene eine sehr entscheidende Rolle. So Projekte wie AHEAD oder generell Dekarbonisierungsprojekte wären ohne eine sehr gute Datenlage nicht möglich. Das heißt, wir schauen uns für unsere Dekarbonisierungsprojekte sehr detailliert an, wo haben wir welche Energieverbräuche, wo haben wir welche Wasserverbräuche, gibt es da Zusammenhänge, die wir nutzen können, gibt es da Ineffizienzen. Und auf Basis dieser Daten können wir gute und sinnvolle Projekte im Sinne der Nachhaltigkeit entwickeln. Deswegen spielt es eine wirklich sehr entscheidende Rolle.
Gut interpretierte Daten lügen nicht. Aber gehen wir noch mal ein bisschen zurück an den Anfang, zur Philosophie. Wie schafft man es denn, den Nachhaltigkeitsgedanken in einem Unternehmen grundlegend und über alle Bereiche zu etablieren, um dann auch so finanziell große Projekte umzusetzen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, es muss einmal von oben herunter eine klare Strategie geben.
Und das machen wir jetzt.
Genau, und das war das Schöne, das hat unser CEO vor Jahren schon definiert. Das ist der KEDA-Ziel. Also wir haben das von Anfang an gewusst, das ist ein klarer Auftrag vom Management. Und dann war es natürlich ganz, ganz viel Kommunikation. Also wir sprechen über die Nachhaltigkeit eigentlich, ich würde fast sagen, jeden Tag in irgendeiner Form im Unternehmen über die verschiedenen Kommunikationskanäle, ob es jetzt unsere Firmenzeitungen sind oder ob es unsere Online-Kommunikationsmedien sind. Die Nachhaltigkeit ist immer dabei. Also wir versuchen das wirklich auf allen Ebenen zu tackeln, sodass die Mitarbeiter von sich aus sehen, das ist uns wichtig. Und damit haben wir natürlich schon mal den Buy-in aller Mitarbeiterinnen und können bei den Projekten auch viel mehr Einsatz von den Mitarbeiterinnen erwarten. Das heißt, jeder ist interessiert, das Projekt am Ende des Tages als gutes, nachhaltiges, umgesetztes Projekt auch zu sehen.
Wir haben bei Takeda auch sehr konkrete Initiativen, wie zum Beispiel die Green Teams, die eben allen Mitarbeitern die Möglichkeit geben soll, eine direkte Schnittstelle zum Thema Sustainability haben, ob sie jetzt persönlich generell interessiert sind an dem Thema Nachhaltigkeit und von sich aus aktiv etwas treiben müssen oder ob in ihrem Bereich ein Nachhaltigkeitsthema aufkommt. Da schauen wir, dass wir eine Community haben, wo jeder Mitarbeiter den Anschluss zum Thema Nachhaltigkeit bekommt. Und auch hier ist das Thema Daten wieder relativ wichtig, wo ich meiner Meinung nach sehr große Erfolge dadurch habe, dass wir die Mitarbeiter dort abholen können, wo sie ihre Themen haben. Das heißt, dadurch, dass wir so große Datenmengen haben, können wir sehr spezifisch in den jeweiligen Bereichen reinschauen, ob es jetzt beim Thema Engineering, Energie, Wasserverbräuche sind oder ob es beim Einkauf Materialdaten sind. Das heißt, mit dieser Kombination aus Datenvisualisierung und diesem Community-Gedanken ist es eine sehr gute Möglichkeit, wie man die Mitarbeiter im Unternehmen abholen kann. Und natürlich ist es wichtig, auch regelmäßig die Themen im Unternehmen zu kommunizieren, Erfolge zu feiern, Projekte zu erklären und darzustellen, Awareness-Kampagnen zu machen. Ich denke, das sind die Quintessenzen, die es braucht, um das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen zu etablieren.
Sie haben auf allen Ebenen wahnsinnig viel und nachhaltig investiert in das Thema. Und natürlich gibt es da eine Abteilung, die das alles berechnet. Also Sie haben investiert und Sie haben gespart. Laienhafte Frage, ist hier der Break-Even schon erreicht? Dass man sagt, ja unglaublich, auf dem Bereich haben wir wirklich wahnsinnig eingespart. Oder sagen Sie, das kommt noch?
Also grundsätzlich verfolgen wir in unserer Nachhaltigkeitsstrategie bei Projekten 3 Säulen. Ein Projekt ist dann nachhaltig, wenn es ökonomisch, ökologisch und sozial ist. Das heißt, wir machen eigentlich unsere Projekte nicht nur, dass wir sagen, okay, das ist jetzt mega nachhaltig, macht aber in finanziellen oder sozialen Bereichen überhaupt keinen Sinn. Nur weil es nachhaltig ist, setzen wir es um. Ich glaube, das ist ein sehr guter Approach, den wir gesetzt haben, dass wirklich die Nachhaltigkeitsprojekte, die wir umsetzen, auch in den anderen Bereichen ökonomisch und sozial einen irrsinnigen Benefit haben. Und da gehen wir einen sehr guten Weg, weil die nachhaltigste Maßnahme ist immer die beste.
Und ich glaube, was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, es ist bei vielen Projekten, wenn man jetzt nur auf die Kosten schaut, auch sehr kurzsichtig. Und wir sehen gerade dadurch, dass wir jetzt auch die Energieeffizienz als eigene Kennzahl haben, dass wir über die Effizienzkennzahl automatisch Energiesparmaßnahmen vorantreiben müssen, weil sonst können wir die Kennzahl nicht einhalten. Und alles, was ich nicht verbrauche, ist natürlich ein absoluter Gewinn.
Ihr Unternehmen zieht an einem Strang. Sie sind auch international schon aufgefallen. Viele machen mit. Wie wichtig ist es, sich Verbündete zu suchen?
Im Endeffekt ist ein zentrales Element beim Thema Nachhaltigkeit starke Partnerschaften. Ob es jetzt, wie schon vorher beim Projekt Ahead erwähnt, wir Partner haben, die uns dabei unterstützen, innovative Projekte zu entwickeln, bis hin zu, wir müssen immer enger mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten. Und da ist zum Beispiel auch die Science Based Target Initiative wieder ein sehr tolles Instrument, weil man sagt, okay, wir haben Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und über diese Initiative setzen wir uns gemeinsam das Ziel, Nachhaltigkeitsinitiativen zu treiben. Und das funktioniert nur, wenn wir starke Partnerschaften haben. Aber es ist auch wichtig, dass man in den Gemeinden, in den Städten, in denen man als Unternehmen integriert ist, einen starken Partner auf der Seite hat, weil das Thema Nachhaltigkeit geht sehr oft auch über die Grenzen des Unternehmens hinaus. Wenn es jetzt aufs Thema Mobilität geht, wenn es um das Thema diverser Umwelteinflüsse geht, ja, da steht man als Unternehmen nicht mehr alleine da, da ist man darauf angewiesen, auch gute Partner zu haben. Und wenn man da starke Partner in Form von guten Gemeinden, Lieferanten hat, ist der Weg nur so machbar.
Können Arzneimittel selbst zur Ökologisierung beitragen, Herr Pugel?
Also das direkte Beitragen zur Ökologisierung ist ein bisschen schwierig, weil natürlich Arzneimittel eine bestimmte Zusammensetzung haben müssen, weil sonst wirken sie nicht für den Patienten. Das heißt, direkt würde ich jetzt keinen großen Impact sehen. Was wir allerdings natürlich haben, ist die gesamte Optimierungskette. Also alles, was wir tun können, um das Produkt möglichst energiearm, mit möglichst wenig Einsatzstoffen, mit möglichst wenig Abfall herzustellen, ist eine Ökologisierung, die natürlich das Arzneimittel direkt betrifft und die Auswirkung für die Umwelt dadurch nachhaltig verringert. Wir können natürlich am Transport noch optimieren, zum Beispiel, wir haben sehr viel jetzt auf Schiff umgestellt, vom Flug und so weiter und so fort. Das heißt, der Impact auf die Ökologie ist möglich, aber dass wir mit dem Produkt eine Veränderung schaffen, das werden wir nicht ermöglichen können.
Und ich würde da noch ergänzen, dass wir bei Takeda 3 Programme haben. Ein Programm beschäftigt sich mit dem Thema Dekarbonisierung. Ein weiteres Programm beschäftigt sich mit der effizienten Nutzung von Ressourcen. Und das dritte Programm nennt sich Sustainability by Design. Da geht es im Endeffekt darum, dass wir Nachhaltigkeitsaspekte bereits in der Produktentwicklung mit einfließen lassen, weil wir bei der Entwicklung unserer Produkte auch sehr oft unsere Herstellungsprozesse entwickeln. Das heißt, dieser Aspekt fließt da in diesem Programm sehr stark auch in das Herstellen unserer Produkte ein.
Vom Nachzügler in den 1970er Jahren zum Vorreiter heute. Hat die Arzneimittelbranche in puncto Nachhaltigkeit andere Industrien inzwischen sogar überholt? Herr Pugel.
Ob wir andere Industrien überholt haben, ist für mich schwer zu beurteilen. Ich kann definitiv sagen, dass die Behörden die Arzneiindustrie auf jeden Fall gut unterstützt bei dem Thema Nachhaltigkeit und wir uns massiv entwickelt haben in den letzten 20, 30 Jahren. Ich selbst bin jetzt gut 30 Jahre in der Pharmaindustrie und am Anfang war das Thema Nachhaltigkeit, naja, es war auch da, aber es ist keiner wirklich drauf geschaut. Inzwischen ist das ein ganz ein massiver Impact-Faktor und ein ganz ein massiver Kostenfaktor. Weil man darf nicht vergessen, Nachhaltigkeit bedeutet auch natürlich günstiger und effizienter zu produzieren.
Waren Sie vielleicht in den 1970er Jahren so ein Langhaariger mit Earth Shoes, der ein bisschen belächelt wurde?
Na, aber in den 1980er Jahren war ich zumindest schon so weit, dass ich das Thema Nachhaltigkeit schon in meiner Ausbildung mit hineingenommen habe, nur es hat damals niemanden interessiert.
Zum Abschluss holen wir noch Ihre Lieblingsprojekte ins Scheinwerferlicht. Herr Pogel, Ihr persönliches Lieblingsprojekt, wo hat es Sie am meisten überrascht, dass Ressourcen gespart wurden oder wiederverwendet werden konnten?
Also ich möchte drei Lieblingsprojekte herausstreichen, nämlich aus unterschiedlichen Aspekten. Mein wirkliches Lieblingsprojekt, ich bin eigentlich ein begeisterter Radfahrer, ist, dass wir jetzt gerade das Dienstrad implementiert haben. Warum ist das so besonders?
Ich hab's gewusst.
Warum ist das so besonders? Wir haben es geschafft, innerhalb von wenigen Tagen mehrere hundert Mitarbeiter dazu zu bringen, sich schon anzumelden. Das heißt, wir haben wirklich einen unglaublichen Impact auf den Privattransport von unseren Mitarbeiterinnen geschafft. Ob die jetzt dann in die Firma fahren oder mit dem Fahrrad in der Gegend, in der Freizeit herumfahren, das tut gar nichts zur Sache, aber das ist ein Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das zweite große Thema ist natürlich CO2-reduzierte Prozesse und wir sind gerade dran, eine neue Ethanol-Destillation im Standort Wien zu etablieren. Die wird zukünftig komplett ohne CO2-Emission auskommen. Die geht dann nur mit Wärmepumpenversorgung. Das ist ein unglaublicher Technologiesprung, ähnlich wie das AHEAD-Projekt. Und das dritte große ist für mich noch ein bisschen in den Kinderschuhen, das sind Enthalpie-Wärmetauscher. Die habe ich im Privaten schon im Einsatz, im Industriemaßstab gibt's das noch nicht und das kann auch einen unglaublichen positiven Impact bringen.
Herr Kelz, wenn Sie von Ihrem Dienstfahrrad absteigen, worauf sind Sie besonders stolz?
Ich muss sagen, wir haben in den letzten Jahren einige Wärmepumpenprojekte initiiert und umgesetzt. Das heißt, jegliche Form von Wärmepumpen sind eine fantastische Lösung und jedes einzelne Projekt bin ich ein großer Fan davon. Bin aber auch von den kleinen Projekten immer wieder begeistert. Wir haben zum Beispiel eine LED-Roadmap implementiert, wo man sagt, wie können wir sukzessive die gesamte Beleuchtung austauschen und dadurch wurden so große Einsparungen erzielt, wo wir wirklich sehr beeindruckt waren, welche positiven Inputs wir da für die Umwelt setzen konnten. Und ein weiteres tolles Projekt, was jetzt nicht so sehr um das Thema Energy Transition oder alternative Energien geht, sondern mehr um das Thema Energieeffizienz, ist die Kalt-WFI-Erzeugung. Wir brauchen im Unternehmen sehr viel reines Wasser und das kann bis jetzt nur als destilliertes Wasser hergestellt werden. Wir haben da jetzt eine Technologie implementiert, die sich auf Umkehrosmose konzentriert und dadurch haben wir enorme Energieeffizienzeinsparungen und von dem Projekt bin ich auch ein großer Fan.
Großartig. Wenn Sie sich weiter zu Nachhaltigkeit in der Arzneimittelproduktion informieren möchten, finden Sie interessante Links in unseren Shownotes. Herr Pogel, Herr Kelz, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Es war hochinteressant mit Ihnen. Alles Gute für Ihre Projekte und für Ihre Arbeit. Dankeschön.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.